Ihr lieben Geschwister, ihr dürft gerne schon mal den zweiten Timotheusbrief mit mir aufschlagen. Wir befinden uns ja im zweiten Timotheusbrief. Und wir wollen heute aus dem zweiten Kapitel die Verse 14 bis 18 lesen. 2. Timotheus 2, die Verse 14 bis 18. Der Timotheus ist von Paulus in Ephesus mit dem Auftrag versehen worden, in der Gemeinde dort dem Herrn zu dienen, zu lehren, anzuleiten, aufzubauen, zu helfen. Und das in einer schwierigen Zeit. 1. Timotheusbrief macht es schon klar, es gab viele Probleme. Und auch im 2. Timotheusbrief, auch in unserem Abschnitt, sehen wir, wie viele Schwierigkeiten dort mitten in der Gemeinde auch waren. Aber jetzt lese ich mal erst unseren Text vor, damit wir ihn hören können. Und dann bete ich noch mit uns gemeinsam und danach wollen wir dann wieder die Fenster schließen. 2. Timotheus 2, Abvers 14. Da wird dem Timotheus Folgendes gesagt, auch im Hinblick auf die Geschwister in der Gemeinde: Bringe dies, werde mal gleich noch drauf zu sprechen kommen, was er meint, bringe dies in Erinnerung und bezeuge ernstlich vor dem Herrn, dass man nicht um Worte streiten soll, was zu nichts nütze ist, als zur Verwirrung der Zuhörer. Strebe eifrig danach, dich Gott als bewährt zu erweisen, als einen Arbeiter, der sich nicht zu schämen braucht, der das Wort der Wahrheit recht teilt, die unheiligen, nichtigen Schwätzereien aber meide, denn sie fördern nur noch mehr die Gottlosigkeit. Und ihr Wort von diesem ganzen Reden, und ihr Wort frisst um sich wie ein Krebsgeschwür. Zu ihnen gehören Hymenäus und Philetus, die von der Wahrheit abgeirrt sind, indem sie behaupten, die Auferstehung sei schon geschehen und so den Glauben etlicher Leute umstürzen. Ich möchte am Anfang noch mit uns kurz still werden und beten. Nun haben wir ja Worte gehört, die wirklich auch beunruhigend sind. Und doch mitten in den Worten drin, Herr, hören wir von dir und deinem Wort. So gibt es in unserem Leben viele Dinge, die uns beunruhigen. Und mitten drin in unserem Leben bist du mit deinem Wort. Und aus diesem Grund wollen wir dich auch bitten, Herr, dass du uns heute Morgen durch dein Wort und durch das Wirken deines Geistes, Herr, beruhigst und uns leitest und uns führst, dass auch wir unseren Weg gehen können, dass wir auch erkennen können, wie wir leben können in unserem heutigen Leben, welches wir führen. Herr, erbarme du dich über alle, die hier sind. Ja, wir legen sie in deine Hände. Wir bitten dich um Gnade, dich zu erkennen, weiter dir zu vertrauen und vor allem auch das Ziel vor Auge zu haben. Dir befehlen wir uns jetzt auch an. Und danke dir für dein Werk. Amen. Amen. Ja, wir können gerne wieder auch die Fenster schließen. Man kann hinter durchaus offen lassen, damit ein bisschen frische Luft reinkommt. Das ist ganz nützlich und hilfreich. Ja, kannst ja. Ein bisschen kippen, ja, genau. Dankeschön. So, unser Text ist zwar ein bisschen länger wie 2, 3 Verse, aber ich will ihn trotzdem noch mal lesen, weil er so viel beinhaltet, Worte, die wir nicht oft hören. Von daher ist es ganz gut, ihn noch ein zweites Mal auch zu hören. Also, der Paulus spricht mit dem Timotheus Und er möchte nun, dass er dort in der Gemeinde in der rechten Weise auch dem Herrn dienen kann. Und aus diesem Grund sagt er ihm Folgendes. Unter der Leitung des Heiligen Geistes sagt er dies, wie alle Schrift von Gott eingegeben ist, bringe dies in Erinnerung und bezeuge ernstlich vor dem Herrn, dass man nicht um Worte streiten soll, was zu nichts nütze ist als zur Verwirrung der Zuhörer. Strebe eifrig danach, dich Gott als bewährt zu erweisen, als einen Arbeiter, der sich nicht zu schämen braucht, der das Wort der Wahrheit recht teilt, die unheiligen, nichtigen Schwätzereien aber meide, denn sie fördern nur noch mehr die Gottlosigkeit. Und ihr Wort frisst um sich wie ein Krebsgeschwür. Zu ihnen gehören Hymenäus und Philetus, die von der Wahrheit abgeirrt sind, indem sie behaupten, die Auferstehung sei schon geschehen und so den Glauben etlicher Leute umstürzen. Man kann es ja kaum glauben, dass diese Worte auch hineingesprochen werden in eine Gemeinde, von der wir im Grunde genommen doch denken, dass sie eine überaus lebendige Gemeinde ist, wenn wir den Epheserbrief lesen, wo nun auch der Paulus an diese Gemeinde schreibt. Da spricht er von so wunderbare, herrliche, große Wahrheiten. Und da könnte man denken, ach, das muss ja eine Gemeinde sein, die also fast schon im Himmel ist. Und doch befindet sie sich mit beiden Füßen noch auf der Erde und hat über ganz viele Dinge auch nachzudenken, hat viele Schwierigkeiten. Wir lesen das hier, da gibt es in der Gemeinde Menschen, die sich um Worte streiten und dadurch ganz viele verwirren. Da gibt es also Irrlehrer, die von der Wahrheit abgeirrt sind und die behaupten, die Auferstehung sei schon geschehen. Da gibt es unheilige, nichtige Schwätzereien, gottlose Schwätzereien. Und das alles frisst um sich wie ein Krebs. So, jetzt lesen wir das und dann sagen wir, das ist ja eine schreckliche Gemeinde. Und zugleich denken wir, Gott sei Dank, dass wir nicht so sind. Also wenn das so wäre, könnten wir diesen Abschnitt übergehen und könnten sagen, damit müssen wir uns nicht beschäftigen. Wir sind viel besser. Also wir sind gar nicht Menschen, die sich um Worte streiten. Wir kennen das gar nicht. Unheilig, gottlos, nichtig, Schwätzer, das ist uns völlig fremd. Und wir können auch gar nicht von der Wahrheit abirren. Alles, was wir sagen, ist wahr und richtig und gut. Wenn wir so denken würden, das wäre dann wirklich so, dass der Herr uns hier gar nicht ansprechen könnte. Jeder für sich sagt also, Gott sei Dank, dass es mir nicht so geht. Ich streite mich nie um Worte. Ich kann überhaupt nicht schwätzen, gottlos kann ich nicht reden. Und kann gar nicht irgendwo über nichtige Dinge mich unterhalten, sondern alles, was ich rede und was ich sage, da handelt es sich immer um ganz gewichtige Dinge. Das ist also mir ganz arg fremd. Ich kann das gar nicht. Ja, wie kann man denn leben mit solchen Situationen? Wie kann man umgehen, wenn jetzt also ihr von eurer Seite auch erschüttert seid, nicht nur über das, was da steht, sondern auch, was vielleicht heute so oft in unserem eigenen Leben dann auch uns verwirrt, wo wir so viele unterschiedliche Meinungen hören. Der eine sagt so, der andere sagt so. Ne? Also, wie kann man damit umgehen? Wie kann man überleben in so einem Dschungel? Wie kann man überleben in so einer großen Vielfalt in dieser Gemeinde in Ephesus? Kommt das alles vor, von dem der Paulus hier spricht. Also, wenn Leute sich um Worte streiten, wenn Irrlehre da ist, wenn nun auch ganz viele nur schwätzen und im Grunde genommen dadurch so viel kaputt machen und schlecht reden über andere und irgendwo lügen und Sachen behaupten, die gar nicht richtig sind. Wie kann man denn da überleben? Wie ist das denn eigentlich möglich? Wenn ihr das wissen wollt, dann möchte ich heute Morgen versuchen, von diesem Text aus uns die Hilfe zu geben, die der Paulus dem Timotheus auch gegeben hat. Denn der steckte mitte drin in diesem Sumpf, in diesem Dschungel und musste nun auch sich selber zurechtfinden. Wenn er so in die Gemeinschaft der Geschwister dort nach Ephesus also kam und dann auch diese Gemeinschaft um sich herum hatte, hat er das alles erlebt. Und manches Mal wurde da sicherlich sein eigenes Herz ganz arg schwer. So viel Streit, so viel falsches Glaube und Denken, so viel Geschwätz, wo man spürt, das ist nicht dazu in der Lage, die Gemeinde aufzuerbauen, sondern eigentlich nur niederzureißen und zu zerstören. Da wird nicht gebaut, sondern mit beiden Händen niedergerissen. Und da ging es ihm manchmal sicherlich so, dass er sagte, oh, wie kann ich eigentlich unter solche Umstände überhaupt dem Herrn dienen? Und jetzt kriegt er diesen Brief von dem Paulus geschickt. Und der Paulus hat unter der Leitung des Heiligen Geistes einiges ihm zu sagen in dieser Not, in der er sich auch befindet und die Gemeinde sich befindet. Zum allererst einmal erinnere sie an das Wesentliche. Also Vers 14, bringe dies in Erinnerung. Das Wörtchen dies ist hierbei sehr wichtig. Denn da wird erklärt, was er in Erinnerung bringen soll. Und ich möchte nur so von dem, was zuvor schon der Paulus aufgeschrieben hat und was mit dies gemeint ist, auch ein paar Sachen herausgreifen, damit wir das verstehen können. Also, die Situation habe ich gerade geschildert und jetzt, was kann denn dem Timotheus helfen, in solch einer schwierigen Situation überhaupt zurechtzukommen? Bringe dies in Erinnerung. Was kann deine Geschwister helfen, wieder aufzuwachen und daran zu denken, was für sie das Wesentliche sein soll? Ich möchte mal anfangen mit dem Gruß 2. Timotheus 1, Vers 2. Das soll sicherlich auch dem Timotheus in Erinnerung gebracht werden, der Gemeinde in Erinnerung gebracht werden, damit sie das Wesentliche wieder vor Auge habe. Gnade heißt es hier in diesem Eingangsgruß. Gnade, Barmherzigkeit, Friede sei mit dir von Gott, dem Vater und von Christus Jesus, unserem Herrn. Da steht da jetzt der Timotheus mitte drin. In dem ganzen Gewuhle, in dem ganzen Durcheinander, in den großen Problemen. Und jetzt erinnert ihn der Paulus an das Wesentliche und sagt, gib es auch deine Geschwister weiter. Lebe du davon und lass deine Geschwister davon leben. Davon können wir leben, von der Gnade, die der Vater uns durch den Sohn gegeben hat, von der Barmherzigkeit, die wir in ihm auch erlangt haben, die er uns hat zukommen lassen, von dem Frieden, der von Gott kommt. Das ist das Wesentliche. Erinnere sie an das Wesentliche. Jetzt ist also in meinem Leben, jetzt übertrage ich das mal so, ne? Also auf unsere Lebenssituation. Ihr habt ja eure Lebensumstände durch die Woche hindurch mit all dem, was ihr so zu tun habt. Jeder Einzelne. Nun, da gibt es auch Streit. Überall, wo Menschen zusammenkommen, ist Streit. Das ist einfach so. Streit um Worte, Streit um Gedanken. Und da gibt es auch viele falsche Meinungen, die auch ausgetauscht werden. Und vieles, was in die Irre geht und in die Irre führt. Und da gibt es ganz viel Geschwätz, welches gar nichts taugt. Was nur dazu in der Lage ist, eigentlich wie ein Krebsgeschwür diejenige zu verunreinigen, dass sie also krank werden. Und wenn ihr das jetzt auch für euch so spürt, oh ja, dieses Krebsgeschwür, ich spüre das auch nicht, das also, es packt mich, ne? Es macht mir zu schaffen, der viele Streit, die viele Kämpfe, die viele Auseinandersetzungen, die ich habe. Jetzt, woran kann ich mich eigentlich festhalten? Nun, du darfst dich genauso wie der Timotheus und alle Kinder Gottes und alle, die es noch werden wollen, festhalten an der Gnade Gottes, an der Barmherzigkeit Gottes und an dem Friede Gottes. Erinnere dich an das Wesentliche. Das ist eine Arbeit, dass ich jetzt eigentlich so sage, also nicht so für euch in der kommenden Woche, wenn mal wieder so alles drunter und drüber geht, dass ihr mal kurz auf die Seite dreht und auf die Seite geht und sagt, jetzt möchte ich mich aber erinnern an das, was wirklich zählt, was wirklich Gewicht hat. Denn wenn wir das nicht tun, dann lassen wir uns mit dieser Lawine mitreißen. Nicht? Das ist eine Lawine von großer Kraft und Gewalt und Dreck und Schmutz und wir sind mit da drin und werden mit fortgerissen. Nicht? Und dann gibt es gar nicht viel Hoffnung mehr. Wir sind einfach da in diesem Strudel drin. Und das ist es, was der Herr uns heute Morgen aufs Herz legen möchte. Bitte, wenn du mitten in diesem Strudel drinnen steckst, Streit, ne, in der Familie, Streit am Arbeitsplatz, Streit mit den Nachbarn, Streit in der Gemeinde, woran halte ich mich jetzt fest? Was gibt mir Halt? Ne? Was gibt mir Halt? Hier steht es, Gnade, Barmherzigkeit, Friede von Gott. Hilfe für Hilflose, ein sich herabneigen von dem, der sich nicht hätte herabneigen müssen. Das sind die wesentlichen Dinge. Wenn sie dir was bedeuten, hast du wirklich auch einen Schutz und bist geborgen und kannst immer wieder da zurückkommen. Das trägt durch. Das ist eine wirkliche Hilfe. Das ist das Wesentliche. Das ist das Evangelium. Wenn du darin nicht geborgen bist und dich nicht daran festhältst und dich nicht daran erinnerst, wirst du mit fortgerissen von dieser Welt, in dieser Flut, in diesem unaufhörlichen Gezänke und in dieser unaufhörlichen Diskussion und Wortstreiterei und Schwätzerei, und du leihst diesen Schwätzerei an dein Ohr und bist manchmal selber vielleicht sogar der Schwätzer. Das, was uns wirklich halten kann, das finden wir ganz allein in dem Herrn Jesus Christus. Seine Gnade, seine Barmherzigkeit und sein Friede. So steht es im zweiten Kapitel, im ersten Vers. Du nun, mein Kind, sei stark in der Gnade, die in Christus Jesus ist. Der Timotheus hat ganz oft mit da drin in diesen Gefechten auch seine eigene Grenze gemerkt. Wie kann ich bloß damit leben, in diesem ganzen Kampf weiter leben zu können, weiter bestehen zu können, weiter zurechtkommen zu können? Es ist doch fast unmöglich. Mir fehlt doch die Kraft dazu, mich gegen all das zu stellen, was da an Dreck und an Schmutz in mein Herz hineinkommen möchte. Und manchmal fehlt uns auch die Kraft, all das, was in unserem Herz noch an Dreck und an Schmutz ist, aufzuhalten, dass es dann nicht doch hervorbricht. Ja? Woher kriege ich Kraft? Was hilft mir? Was kann mir denn eigentlich das auch geben, dass ich mitte in diesem großen Streit nicht selber zu jemand werde, der andere ganz arg beschädigt und verletzt und sie verwirrt und durcheinander bringt. Du nun, mein Sohn, sei stark in der Gnade, die in Christus Jesus ist. Ja, durch den Herrn Jesus Christus und seine Gnade kann ich auch stark werden. So stark, dass ich mitten in diesem Sturm auf dem Deck stehen bleiben kann, das Steuerrad in der Hand haltend, hindurch mich steuernd durch das große Chaos. Da hält mich der Herr. Was hält dich? Darf ich dir die Frage stellen, wenn du morgen in einen Streit kommst? Wenn du mit dir selber streitest und verzweifelt bist, was hält dich? Was ist dein Anker, an dem du dich festhältst? Was gründet dich? Was festigt dich? Was ist es, was dich antreibt? Was ist es, was dir wirklich Halt gibt mitten in dem Sturm? Nichts anderes vermag dich zu stärken als die Gnade, die in Christus Jesus ist. Und so lesen wir es zum Beispiel ja auch im Kapitel 2, Vers 8, wo der Paulus das auch nochmal im Timotheus sagt: Halte im Gedächtnis Jesus Christus aus dem Samen Davids, wahrer Mensch, wahrer Gott, der aus den Toten auferstanden ist nach meinem Evangelium. Ja, das ist das Wesentliche. Erinnere dich an das Wesentliche. Und bitte mach das auch so mit deinen Geschwistern. Ne? Also sie kämpfen miteinander, sie ringen miteinander, sie streiten miteinander. Da ist so viel Durcheinander. Das wird beschrieben in Vers 14 bis 18. Weise sie auf das Wesentliche hin, erinnere sie auf das, worauf es ankommt. Jesus Christus, der aus den Toten auferstanden ist. Wenn ich von mir, von meiner eigenen Seite her, durch ihn bewegt werde, wenn er mir groß wird, sein Wort, die Wahrheit mir groß wird, dann ist mir wunderbar geholfen. In jedem Augenblick, wo ich in Gefahr gerade selber zu streiten, selber in diese Mühle hineinzugehen und ganz arg Schaden zu nehmen, verwirrt zu werden, andere zu verwirren. Was treiben wir? Was ist unser tägliches Geschäft? Gibt es das bei uns gar nicht, dass wir uns gegenseitig verwirren, miteinander streiten? Ich will das und der andere will das. Also ist es so, dass wir alle in vollkommener Harmonie in unserer kleinen Gemeinschaft zusammenleben? Ganz sicher nicht. Wir haben das alles auch, was hier steht. Denn sonst müsste man Gott einen Lügner schimpfen. Du gibst uns etwas weiter, was mit uns gar nichts zu tun hat. Das ist schrecklich. Ich lese in deinem Wort etwas und ich muss dir sagen, Das hat mit unserer Gemeinde gar nichts zu tun. So ist es nicht. Wir kämpfen mit den gleichen Nöten. Wir können schlecht reden und auch manchmal hören wir schlechte Rede. Schwätzerei, Gottloses, falsche Lehre. Das alles kommt vor. Und jetzt müssen wir für uns diesen Weg gehen und sagen, Moment einmal, hier lasse ich mich nicht durcheinander bringen. Ich halte mich an dem Herrn Jesus Christus und an seinem Wort fest. Das ist das, was der Paulus dann nachher auch noch die ganze Zeit gesagt bekommt. Bitte, der Timotheus gesagt bekommt, bitte, Timotheus, halte dich an diesem Wort fest und gib es in rechter Weise weiter. Das ist, was wir für uns zu tun haben. Was ist uns wichtig? Jesus Christus, sein Haus, die Gemeinde, sie zu erbauen? Ist uns das große Anliegen? Nun, dann werden wir auch auf diesem Weg weiter vorangehen. Und der Herr ist in der Lage, uns auch weiter da das Große groß zu machen. Und all die anderen Dinge, die wirklich gar nichts taugen, sie auf die Seite zu legen. Erinnere sie an das Wesentliche. Vermagst du es, vermag ich es, wenn wir jetzt weiter in die neue Woche hineingehen? Dass wir dann, wenn so wieder diese Augenblicke kommen, wo wir selber durcheinander geraten, wo wir selber auch angefochten sind, dass wir uns an das Wesentliche erinnern. In der vergangenen Woche saß ich mit einem Bruder zusammen, den ich jetzt schon seit über 30 Jahren kenne. Nicht hier aus der Gemeinde, nur damit er nicht jetzt irgendwelche Spekulationen anstellt. Er und seine Frau, die gehe gerade durch und sind schon seit vielen Jahren in dieser Situation durch ganz gewaltige Nöte, gesundheitlicherseits, ganz große Schwierigkeiten, große, große Schwierigkeiten. Und der Bruder, mit dem ich da zusammensaß, ist ein ganz ernsthafter Christ, der den Herrn lebt. Und doch hat er gesagt, weißt du, sinngemäß, es fällt mir gar nicht leicht, in dieser Situation nicht manches Mal zu zweifeln und Gott zu hinterfragen, warum lässt du das alles zu? Und da habe ich das gespürt, was das für eine gewaltige Not ist, in der er und seine Frau auch drin sich befinden, wie gewaltig diese Kämpfe sind und wie zermürbend diese ganze Schwierigkeit für ihn ist und wie wichtig es auch für ihn ist, ganz besonders an dem Wesentlichen sich festzuhalten. Er hat den Tod überwunden. Er ist gekommen, um mich zu erlösen. Er liebt mich und hat am Kreuz sein Blut für mich vergossen. Das trägt durch. Das trägt wirklich durch. Das ist wirklich ein Trost in einer Situation, wo sonst gar nichts mehr tröstet. Da kann ich mir nicht mehr selber auf die Schulter klopfen und sagen, also jetzt noch mal ein bisschen sich angestrengt und dann geht es schon weiter. Das mache ich also. Das ist vorbei, ist einfach vorbei. Wenn ich nicht lerne, mich auf das Wesentliche zu konzentrieren, kann es sein, dass ich in eine Situation komme, wo ich vollkommen hilflos fortgespült werde. Ich habe den Anker nicht ergriffen, So hält der Anger nicht mich, sondern ich halte mich vielleicht an der Welt fest. Ich halte mich an irgendwelche andere Dinge fest. Ich halte mich an meiner Gesundheit fest. Ich halte mich, was weiß ich, woran du dich alles festhältst. Aber eines muss ich dir ganz ehrlich sagen. Wenn du dich nicht an dem Herrn Jesus Christus festhältst, bist du verloren. Jetzt, hier, in dieser Situation. Du magst hier sitzen, du magst hier wiederkommen, Jahre um Jahre, aber wenn du nicht dich an dem Herrn Jesus Christus festhältst, bist du verloren. Wenn der Herr dich nicht festhält, wenn er dich nicht gründet, wenn er dich nicht festigt, wenn er dich nicht hinstellt, so dass du in deine Stürme auch bestehen kannst, bist du verloren. Es ist wichtig, dass wir uns auf das Wesentliche konzentrieren und dass wir das Wesentliche auch festhalten. Wir müssen es unbedingt tun. Aber ich möchte noch etwas anderes auch uns weitergeben, was der Paulus hier dem Timotheus auch weitergibt. Und zwar Folgendes. Es heißt im Kapitel 2, Vers 15, ganz am Anfang, strebe eifrig danach, dich Gott als bewährt zu erweisen. Also das erste war, erinnere dich an das Wesentliche oder erinnere sie an das Wesentliche. Das zweite, strebe nach Bewährung. So, jetzt muss ich aber zuallererst das klar machen, um was für Bewährung es hier geht. Es geht nicht um die Bewährung in der Welt. Das ist etwas, was am Ende dann auch dort stattfinden wird, wenn wir uns Gott als bewährt darstellen und leben in der Weise, werden wir immer auch in dieser Welt Menschen sein können, die sich bewähren können in den Aufgaben, die wir von Gott erhalten in unserer Arbeit. Aber wenn wir das Pferd vom Zaum aufbinden oder von daher kommen, dann ist es so, dass wir es völlig verkehrt machen. Deswegen, wem möchtest du dich als bewährt darstellen? Wer soll von dir denken, er hat sich bewährt? Der Nachbar? Dass er sagt, oh, schau, er macht alles so gut. Ehemann, Ehefrau, Kinder? Mein Vater ist ein wunderbarer Vater. Mein Mann ist ein wunderbarer Mann. Meine Frau ist eine wunderbare Frau. Ist es das, was das Erste oder Wichtigste ist? Oder mein Arbeitgeber, ich möchte, dass mein Arbeitgeber auf jeden Fall diesen Eindruck hat, auf mich kann man sich verlassen. Und ich möchte auch in meiner Arbeit vorangehen. Ich möchte mich dort bewähren. Ist das das Erste, das Wichtigste, das größte Ziel? Ich möchte vielleicht, manch einer sagt auch so, mir selber gegenüber möchte ich als jemand dastehen, der sich bewährt, dass ich mir, wenn ich in den Spiegel schaue, sagen kann, du hast dich bewährt, du warst treu. Ne? Nein, das alles sind Dinge, die sind gar nicht schlecht, wenn sie auch mit als Gedanke da sind, aber sie meinen nicht das, was der Paulus hier dem Timotheus sagen möchte. Strebe eifrig danach, dich Gott als bewährt zu erweisen. Dazu brauche ich eine persönliche Beziehung zu dem Herrn Jesus Christus. Ohne diese persönliche Beziehung habe ich eigentlich gar nicht irgendwo den Wunsch, mich ihm gegenüber als bewährt zu erweisen. Ich habe kein Anliegen, da irgendwo weiter voranzukommen. Es ist nicht etwas, was in meinem Herzen drin ist, in meinem Kopf auch als Gedanke da ist. Ne? Wenn ich jetzt hier rausspaziere, dann gehen mir vielleicht ganz andere Gedanken mir durch den Kopf. Man kann nur das als Ziel haben, sich für Gott bewähren zu können, wenn man Gott liebt, von ganzem Herzen ihn liebt. Und wir von uns aus können ihn nicht von ganzem Herzen lieben, es sei denn, dass wir neue Menschen sind, in denen der Herr nun auch diese Liebe ausgegossen hat, hinein in unsere Herzen. Das ist die erste Frage, die ich euch stellen möchte. Für wen wollt ihr euch bewähren? Was wollt ihr dann nachher eigentlich, was da stehen soll, also in eurem, ne, wenn man mal so davon ausgehe, jetzt, wir blicken zurück auf einen Menschen, er ist von uns gegangen, was soll man über dich schreiben? Er war ein treuer Ehemann. Er war ein guter Vater. Er war also ein hervorragender Mitarbeiter in der Firma. Er war ein liebevoller Nachbar. Oder was steht dann da? Steht dann da, er hat sich bewährt für Jesus Christus, für den himmlischen Vater. Er hat sich vom Heiligen Geist leiden lassen, die Bibel zu lesen. Er hat sich vom Heiligen Geist leiden lassen, zu beten, von ganzem Herzen zu beten. Versteht ihr? Bewährung. Für wen bewähre ich mich? Was steht einmal bei dir, ne, wenn mal Erinnerungsschreiber von dir dasteht? Er hat sich bewährt im Dienst für den Herrn Jesus Christus. Der Herr hat ihn gerufen und er hat sich wirklich rufen lassen. Der Herr hat ihm einen Auftrag gegeben und er hat ihn angenommen mit Liebe, mit Freude, mit Dankbarkeit und ist diesem Ruf gefolgt bis zum letzten Tag seines Lebens. Der Herr hat ihm Gaben gegeben und er hat diese Gaben für den Herrn gebraucht in seinem Werk, in seinem Dienst, in seinem Haus, in seiner Missionsarbeit. Da hat er sich bewährt, da konnte man auf ihn wirklich auf sich verlassen. Er war da, er hat sich für den Herrn bewährt. Versteht ihr? Darum geht es hier. Das ist etwas, wo der Herr nachher, ne, also wo er uns vielleicht mal vorlegt, schau mal, ich habe dich da gerufen, ich habe was eigentlich mit dir machen wollen. Gerade vorhin haben wir ein Zeugnis gehört, ne, von einem Bruder, der uns erzählt hat, wie der Herr ihn hat brauchen können, weil er auch den Herrn kennt und mit ihm lebt. Vermag der Herr uns zu gebrauchen? Ist das unser Anliegen? Versteht ihr? Man kann so viele Anliegen haben in seinem Leben, so viele Dinge, die einem durch den Kopf gehen. Aber dieses eine wird am Ende das Allerwichtigste sein. Hast du dich bewährt für den Herrn? Hast du dich bewährt für ihn? Hast du deine Kraft für ihn eingesetzt? Was war es dir wert? Nun, wenn er für deine Sünde am Kreuz gestorben ist und sein ganzes Leben dahingegeben hat, sein Blut hat fließen lassen und er ist zu dir gekommen und hat gesagt, du, lieber Bruder, liebe Schwester, ich möchte dir eine Aufgabe geben. Ich möchte dir eine Aufgabe geben. Und du sagst, ne, es geht nicht. Das ist unmöglich. Kann ich nicht. Wisst ihr, wie viele Gemeinden heute auf dieser Erde diese Not haben? Dass sie zum Teil groß sind, hunderte von Menschen dorthin gehen, aber niemand verlässlich mitarbeiten möchte. Niemand zuverlässig fortwährend immer wieder bereit ist, diese Aufgabe, die er hat, zu erfüllen, Gabe, die Gott ihm gegeben hat, zu gebrauchen. Woher kommt es? Warum ist das so? Warum hat die Gemeinde Jesus heute so schwer in diesen Bereichen? Nun, die andere Seite mal, oder von der anderen Seite es mal anzugehen. Ist das vielleicht etwas, wo der Herr dir ganz neu aufs Herz legen kann, dass du für ihn sagst, Herr, ich möchte doch lernen, mich für dich zu bewähren. Also ich gehe jetzt mal davon aus, dass du den Herrn kennst. Wenn du den Herrn nicht kennst, ist das eh für dich keine Frage. Dann dreht sich dein Leben eh nur um dich selbst und deine Wünsche, die du dir erfüllen willst. Aber wenn du jetzt den Herrn Jesus Christus kennst, ist es dem Herrn möglich, heute Morgen dir das aufs Herz zu legen? Möchtest du dich nicht bewähren für mich in dem, was ich dir an Aufgabe geben möchte? Möchtest du nicht da wachsen und gedeihen und vorangehen, eifrig danach streben? Oh, ich habe einen Auftrag in der Gemeinde bekommen. Jetzt möchte ich eifrig danach streben. Der Herr hat mir diesen Auftrag gegeben. Ich möchte eifrig danach streben, für ihn, der für mich gestorben ist, diesen Dienst zu tun. Das ist Liebe zum Herrn, sich eifrig danach auszustrecken, sich für ihn zu bewähren. Wisst ihr, ich freue mich, und das möchte ich jetzt hier einfach auch mal sagen, an den vielen, die hier eifrig und mit großer Liebe und Treue ihren Dienst tun, die der Herr ihnen gegeben hat. Und wenn mal eine Aufgabe da ist, die sofort da sind, sagen, ja, wir. Das ist herrlich. Das ist eine ganz wunderbare Sache, wisst ihr. Das ist etwas, wo man dankbar dafür sein kann. Aber ich möchte auch all die anderen, wo vielleicht da noch ein bisschen mehr Mühe habe, ich möchte euch gerne hier ermutigen. Der Herr möchte euch ermutigen. Strebe eifrig danach. Wenn du mal vor meinem Angesicht stehst, wenn ich jetzt so mich in die Situation vom Herrn begebe, wenn du mal vor meinem Angesicht stehst und ich muss dir all das zeigen, wo du von meiner Seite aus etwas aufs Herz gelegt bekommen hast und wo eine leere Seite da ist. Gar nichts. Nichts, wo du danach gestrebt hast, eifrig es zu tun. Wäre das nicht etwas, wo du am Ende sagen würdest, was war ich doch für ein Dummkopf? Ich habe mir also alles Mögliche überlegt, um dem und jenem es recht zu machen. Und meine ganze Kraft, meine ganze Gabe habe ich eingesetzt für was weiß ich alles. Aber in dem eigentlichen Bereich muss der Herr zu mir sagen, weißt du, ich habe dich nie in der Weise gebrauchen können, wie ich dich gerne gebraucht hätte, weil du gar nicht dafür bereit warst. Es ist wichtig, dass wir das mal an uns herankommen lassen. Und nun möchte ich das auch an mich herankommen lassen. Es gibt ganz viele Bereiche, wo ich noch nicht so eifrig strebe, dem Herrn zu dienen und mich für ihn zu bewähren, wie er selber es auch möchte. Das muss an uns herankommen können. Nicht, wenn wir uns hinsetzen und sagen, also solche eine Gemeinde sind wir nicht, solche Schwierigkeiten haben wir nicht, dann haben wir nichts von dem Text. Strebe eifrig danach, dich für mich zu bewähren. So, und jetzt, was ist das eigentlich, Bewährung? Ein bisschen Zeit habe ich noch. Der dritte Punkt, den machen wir dann extra, das ist ganz egal. Was ist das eigentlich, Bewährung? Was ist das eigentlich von dem hier auch, der Paulus redet und was er dem Timotheus aufs Herz legen möchte? Nun, das sind die Prüfungen. Das sind die Prüfungen. Das sind diese Augenblicke, wo es durchs Feuer hindurchgeht. Das sind diese Situationen, wie der Petrus das mal aufgeschrieben hat, auch im 1. Petrusbrief. Ich darf euch das kurz vorlesen und darf es euch weitergeben. 1. Petrusbrief, Kapitel 1, ganz bekannter Vers. Ihr kennt ihn auch. Da heißt es: In Vers 6, dann werdet ihr euch jubelnd freuen, das liegt vor uns, die ihr jetzt eine kurze Zeit, wenn es sein muss, traurig seid in mancherlei Anfechtungen. Ja, so geht es uns, so geht es allen Christen. Wir sind traurig in mancherlei Anfechtungen. Und dann heißt es, damit die Bewährung eures Glaubens, der viel kostbarer ist als das vergängliche Gold, das doch durchs Feuer erprobt wird, Lob und Ehre und Herrlichkeit zur Folge habe bei der Offenbarung Jesu Christi. Nun, wir gehen gerade durchs Feuer. Wir werden geprüft. Der Herr schickt uns durch Prüfungen. Ich denke jetzt an die junge Mütter, die oben sitzen. Ein Baby zu haben ist wunderschön. Aber manchmal ist es auch so, dass man dadurch so an die Grenze und über die Grenze hinausgebracht wird, dessen, was man glaubt, machen zu können. Ja, man ist manchmal sehr verzweifelt. Das sind Prüfungen. Nicht vom Herrn gesandt, um uns zu zerstören, sondern um uns zu festigen, um uns zu bewähren. So, ihr lieben junge Mütter, auch wenn ich euch jetzt nicht sehe, habe ich euch vor Augen und möchte euch das sagen als etwas, dass ihr das wisst. Es sind Prüfungen, in denen ihr euch mit Gottes Hilfe bewähren dürft, wo euch der Herr begleiten und tragen wird und helfen wird, dass euer Glaube reif wird und wächst und gedeiht und richtig kostbar wird, dass ihr euch als echt erweist. Das ist das, was eigentlich hier auch der Gedanke ist. In der Prüfung wird wirklich offenbar, ob jemand echt ist. Es gibt Scheingold und echtes Gold. Das kann man herausfinden. Auch bei einem Christen kann man es herausfinden, ob er in einer, oder bei einem Menschen, ich möchte es mal jetzt so sagen, kann man es herausfinden, ob er in einer Situation, wo große Not da ist, immer noch an dem Herrn Jesus sich festhält oder wie es in dem Gleichnis vom vierfältigen Acker steht, auf einmal dann wegrennt. Ach, also jetzt, das ist ja, ich habe mir das ganz anders mit Jesus vorgestellt. Der ist dann doch nicht so gut. Nicht? Wenn ich so leiden muss, das will ich nicht. Geh nicht mehr in die Gemeinde, lese nicht mehr in der Bibel. Gibt viel schönere Dinge. Ja, manche machen das so. Die sind auch durch Prüfungen vom Herrn gebracht worden und haben sich dann aber gar nicht als echt erwiesen. Ne? Sie haben dann wieder viel mehr Freude an andere Dinge. Auf einmal ist das andere viel wichtiger. Und sie haben gar kein Interesse mehr am Herrn. Nun, die Prüfungen, durch die der Herr uns hindurchschickt, sind eure Prüfungen, die ihr jetzt erlebt. Das sind diese Momente, wo ihr vor lauter Anfechtung zergeht und wo der Herr nur eines wissen möchte: Liebst du mich wirklich, auch jetzt noch? Kommst du auch jetzt noch zu mir und rufst mich an und richtest dich zu mir aus? Jetzt, wo du fast zerbrochen bist? Hast du auch jetzt immer noch dieses Anliegen, auf mich zu hören, in meinem Wort zu lesen, wo du krank bist? Wo du Schmerzen über Schmerzen hast, wo es dem Ende vielleicht zugeht? Das muss ich aufpassen, dass ich das richtig sage, aber vor viele Jahre, als eine Schwester hier in der Gemeinde, die wir alle kennen, krebskrank war und dann auch heimgeführt wurde vom Herrn, hat sich ihr Glaube als echt erwiesen, als wunderbar, kostbar. Ich werde es nie vergessen, als ich sie im Krankenhaus besucht habe und sie hat zu mir gesagt, du setzt dich jetzt in die Mitte, wenn du aus der Bibel vorliest, dass die Nachbarin von mir das auch hören kann. Versteht ihr? Oh, das war etwas ganz Außergewöhnliches, etwas Wunderschönes. Sie ist vor unserem Angesicht mehr und mehr vom Leib her zerfallen, zerstört vom Krebs. Aber innerlich hat der Herr sie gehalten und hindurchgetragen, sodass sie bis zum Schluss an ihm sich hat festhalten können. Das ist etwas Schönes, etwas ganz Herrliches. Prüfungen, ganz große Prüfungen, durch die der Herr uns immer wieder führt. Aber sie haben nur diesen einen Wunsch, dieses Ziel, diese Absicht, dass wir uns als Bewährte herausstellen. Oh ja, es ist mein Kind. Und ich kann dieses mein Kind durch diese Prüfung bringen. Nun, ich möchte euch am Schluss diese Geschichte einmal kurz noch vor Augen führen, die ihr alle kennt, von den drei Freunden von dem Daniel. Nun, sie waren in einer Situation, wo sie hätte das große Standbild, welches Nebukadnezar hat aufrichten lassen, anbeten solle und hinfallen solle, aber sie haben es nicht getan. Und nun hat der König sie also vor sich und sagt also, wie geht er jetzt damit um? Und sie sagen glatt weg, also ich sage es jetzt mit meiner Worte, nein, wir werden das nicht tun. Und vor ihnen ist der brennende Feuerofen, den der König hat so viel heißer machen lassen, dass seine eigenen Leute, als sie diese drei Freunde in den Feuerofen werfen, getötet wurden von der Hitze. Stellt euch das vor. Und mitten hinein in diesen Feuerofen werden sie geworfen. Und der König schaut, wie er das gemacht hat, das müssen wir mal ihn selber fragen. Er schaut aber in diesen Feuerofen hinein, das wird uns geschildert, und sagt, ich sehe vier sehe ich da in diesem Feuerofen und einer ist wie der Sohn Gottes. Und da haben sie es erfahren und der König hat es gesehen, wo der Herr ist mitte bei uns in diesem Feuerofen. Und trägt uns hindurch. Und sie kommen aus diesem Feuerofen. Und an ihnen ist nicht einmal ein Rauch oder eine Verbrennung an ihrer Kleider zu bemerken. Gar nichts. Darf ich dir das so mitgeben für deine Prüfungen, durch die du gerade gehst? Sind es die Menschen um dich herum, die dir Mühe machen? Ist es dein gesundheitlicher Zustand, der dir schwerfällt? Ja, es sind Prüfungen, es sind schwere Prüfungen, die der Herr uns auch auferlegt. Aber er wird uns durch diese Prüfungen tragen. Strebe eifrig danach, dich Gott als bewährt zu erweisen. Oh, er wird dir helfen. Er wird dir wunderbar beistehen und wird dich auch da, ja, von einer Art und Weise sich dir gegenüber zeige, wie du ihn nie vorher bisher hast sehen können. Gerade in den Prüfungen wird der Herr uns in ganz besonderer Weise groß und herrlich. Ich denke mir, dass diese drei Freunde von dem Daniel dieses Erlebnis nie vergessen konnten. Der Herr war mit uns im Feuerofen. Und wir staunten darüber, da ist das Feuer. Also das war ja alles heiß. Und sie merkt auf einmal, es kann uns nichts antun. Das Feuer vermag uns nichts anzutun, weil der Herr mit uns in diesem Feuerofen ist. So vermag dir nichts und niemand etwas anzutun, wenn du in der Hand des Herrn Jesus Christus bist. Ganz egal, was es auch immer ist. Nichts vermag dich zu trennen von dieser Liebe Gottes. Nichts. Nichts. Denke daran. Lebe so. Geh mit ihm eifrig voran. Strebe danach, dich Gott als bewährt zu erweisen. Ich möchte am Schluss mit uns gemeinsam still werden und beten. O Herr, wir müssen immer wieder zurückgeführt werden unter das Kreuz. Denn von daher können wir nur die Welt verstehen, unser Leben verstehen, was wichtig ist, begreifen. Erinnere uns bitte immer wieder an das Wesentliche, damit wir nicht solche Menschen sind, die um Worte streiten, die andere in die Irre bringen und selbst in die Irre gehen. Bewahre uns, Herr, vor der gottlosen Rede. Hilf uns und hilf uns und stehe uns bei, dass wir uns auch bewähren können, für dich bewähren können. O Herr, wie viele Dinge liegen uns auf dem Herzen, manches Mal, die gar nichts mit dir zu tun haben. Vergib uns, Herr, und stehe uns bei, dass wir noch viel mehr eifrig für deine Dinge sind. Dass sie uns so auf dem Herzen liegen können, dass wir bereit sind, dafür alles einzusetzen. Nun legen wir uns in deine Hände auch für die neue Woche. Amen. Amen.